Guten Morgen zusammen. Ich predige heute über das Thema Perspektivwechsel. Ich habe dabei drei Punkte, die mir wichtig geworden sind. Der erste Punkt: Wovon ist dein Herz voll? Ich möchte heute über einen langen Bibeltext predigen, den ich in Abschnitten zu jedem einzelnen Punkt vorlese. Es geht um die Emmaus-Jünger. Also zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, zeitlich nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung von Jesus. Zwei Jünger allerdings, die an die Auferstehung nicht glauben. Wir haben das gerade eben in dem WhatsApp-Dialog gesehen, worüber die sich unterhalten haben. Jetzt lese ich euch vor aus Lukas 24, die Verse 13 bis 21. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machen, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Die Emmaus-Jünger hatten sich das ganz anders vorgestellt. Sie waren in der Stadt zur Feier des Passamahls. Sie haben erlebt, ob miterlebt oder nur mitbekommen, dass Jesus am Kreuz gestorben war. Sie gehörten nicht zu den Aposteln. Sie gehörten also nicht zu dem ganz engen Kreis um Jesus herum, aber sicherlich gehörten sie zur weiteren Anhängerschaft von Jesus. Und von dessen Tod, von Jesu Tod, redete ganz Jerusalem. Heute ist der dritte Tag, heute ist Ostersonntag. Die Emmaus-Jünger, die unterwegs sind, wissen, dass die Frauen das Grab leer vorgefunden haben an diesem Morgen. Sie haben von den Erzählungen der Frauen gehört, dass sie einen Engel angetroffen haben, der ihnen gesagt hat, dass Jesus auferstanden ist. Und sie haben mitbekommen, dass die Männer danach zum Grab gegangen sind, darunter Petrus, und den Bericht der Frauen bestätigt haben. Also alle Karten liegen eigentlich auf dem Tisch. Aber dennoch halten sie das alles für Geschwätz. Dann tritt ein Mann hinzu. Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Und so diskutieren sie eifrig die Ereignisse der letzten Tage, als Jesus zu ihnen kommt. Dass das kein sehr freundliches Gespräch war, ergibt sich aus dem Text. Im griechischen Urtext, Vers 17, fragte sie Jesus nämlich: Was sind das für Worte, die ihr euch entgegenschleudert? Und dann erzählten sie ihm, gerade ihm, der das alles am eigenen Leib erlebt hat, die Geschichte der letzten Tage. Und trotzdem sie von Jesus erzählen, erkennen sie ihn nicht. Bevor wir jetzt allzu schnell urteilen, lasst uns mal zusammen in den Vers 16 schauen. Aber ihre Augen wurden gehalten, steht da, sodass sie ihn nicht erkannten. In einigen Übersetzungen steht jetzt, dass Gott selbst den Jüngern die Augen zugehalten hat. Das ist eine Interpretation des Textes, aber da Jesus bei mehreren Gelegenheiten nach seiner Auferstehung von Jüngern nicht erkannt wird, ist es auch möglich zu sagen, dass er nach seiner Auferstehung einfach tatsächlich anders aussah. Vielleicht, dritte Möglichkeit, standen sie sich aber auch einfach selbst im Weg. Da diese Emmaus-Jünger ja ganz offensichtlich darauf konzentriert waren, die Sache mit Jesus, die Geschichte mit Jesus abzuschließen. Schaut mal in den Vers 21 rein. Wir aber hatten gehofft, dass er derjenige ist, der Israel erlösen werde. Also Fakt ist auf jeden Fall, sie erkennen ihn nicht. An anderer Stelle im Lukas-Evangelium steht der Satz, und der ist ja auch zum Sprichwort geworden, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er, also wovon das Herz voll ist, da fließt es über. Und das Herz der Emmaus-Jünger, das war sicherlich voll von Enttäuschung, voll von Verbitterung darüber, ja, dass das mit Jesus anders gelaufen ist, als sie sich das vorgestellt hatten. Sie hatten keine Augen mehr für Jesus. Sie waren voll von der Vorstellung, dass er gescheitert war. Ich springe jetzt 2000 Jahre nach vorne. Deutschland, Frühjahr 2020. Wenn ihr euch umschaut, es gibt eigentlich in der Öffentlichkeit nur noch ein Thema. Das heißt Corona. Viele Menschen haben Angst, wissen nicht, was kommt. Und zum ersten Mal, zumindest in der modernen Geschichte, schließen auch die Kirchen. Bis mehr oder weniger heute. Ich bin in der Zeitung über einen Satz gestolpert, der ganz scharf ist. Da stand, die Pest hat die Menschen in die Kirche getrieben, Corona hält sie von den Kirchen fern. Gott sei Dank stimmt das nicht. Gott sei Dank stimmt das nur körperlich. Wir können keine Gottesdienste in der Gemeinde feiern, richtig. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, andere Wege zu finden. Und natürlich haben wir Angst. Viele von uns müssen sich davor hüten, sich anzustecken. Die Krise hat Auswirkungen auf unsere Arbeit und für etliche wird sie möglicherweise auch in der Zukunft Konsequenzen für den eigenen Job haben. Wer jetzt aktuell Tag für Tag allein in seiner Wohnung sitzt, der sehnt sich richtig danach, in Gemeinschaft wiederzukommen. Andere haben alle Hände voll zu tun, Beruf und Familie irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Meine Frau und ich, wir fanden uns von einem Tag auf den anderen im Homeoffice wieder, mit 3 schulpflichtigen Kindern. Ehrlich gesagt, die haben manche Laune von uns ausbaden müssen, aber wir andersrum auch ihre Laune. So oder so, wir können festhalten, alles, unser ganzes normales Leben ist aus dem Takt gegangen. Ganz ehrlich, an manchen Tagen musste ich sogar nachdenken, bis ich gewusst habe, was für ein Wochentag aktuell ist. Und dann noch die Szene im Supermarkt, von denen ich mir nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich sage nur eins, Hefe. Und in all diesem Trubel, in diesem aus dem Takt sein um uns herum, müssen wir uns selbst fragen, wo in diesem Szenario noch Platz für Jesus ist. Als Gemeinde hat uns sicherlich viel gefehlt in diesen letzten Wochen. Und ich will jetzt gar nicht die Diskussion führen, brauchen wir als Christen Gottesdienst für unseren Glauben, um den zu leben, ja oder nein. Ich persönlich will nicht auf Gottesdienst verzichten. Und ein Blick in die Apostelgeschichte, der zeigt uns auch, was wir aktuell verpassen. Apostelgeschichte 2 beschreibt die Urgemeinde, wie es da gelaufen ist und daraus die Verse 42 und 46. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Puh, was für ein Segen, dass wir zumindest einiges davon, ich glaube sogar vieles davon, trotzdem möglich gemacht haben. Wir haben uns als Gemeinde in den letzten Wochen damit über Wasser gehalten, dass wir so viel wie möglich erstmal über das Internet gemacht haben. Ganz ehrlich, ich finde, das hat gut geklappt. Wir haben Gottesdienste gefeiert, wir haben gebetet, im Hauskreis haben wir sogar online das Abendmahl gefeiert. Wir haben nach dem Gottesdienst uns ausgetauscht, die Teens haben sich online getroffen, der BJE. Und dann hatten wir die vielen Brüder und Schwestern, die zum Telefonhörer gegriffen haben und einfach mal Menschen angerufen haben, gefragt haben, wie geht es dir? Viele sind für andere einkaufen gegangen, haben Trost gespendet. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind total dankbar, dass wir das so geschafft haben. Und ganz ehrlich, vielleicht ist das schon eine Sache, die uns von den Emmaus-Jüngern unterscheidet. Denn sie verlassen die Gemeinschaft. Sie gehen von Jerusalem weg nach Emmaus, wahrscheinlich nach Hause. Wir versuchen, die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Es stimmt, leider nicht mit allen. Nicht alle können mit der Technik umgehen. Mancher möchte das vielleicht auch nicht. Die Emmaus-Jünger auf jeden Fall, die schmoren im eigenen Saft. Die ziehen ab und reden miteinander über das, was in ihrer Vorstellung nicht geklappt hat. Wir versuchen hoffentlich zumindest, die Gemeinschaft so gut es geht aufrechtzuerhalten. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Die Botschaft bleibt die gleiche, durch alle Zeiten, durch alle Umstände. Ich lese weiter in dem Text über die Emmaus-Jünger. Lukas 24, Verse 25 bis 29. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose, dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie, es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Jesus erkennt das Problem der Emmaus-Jünger direkt. Vers 25 heißt es, ihr unverständigen Leute. Ich habe im Urtext nachgeschlagen, da steht, sie sind trägen Herzens. Das Herz ist in der jüdischen Tradition der Sitz des Willens. Interessanterweise sagt er nicht, dass der Kopf, also der Verstand, das Problem der Jünger ist, sondern das Herz, der Sitz des Willens. Sie wollen in Jesus etwas anderes sehen. Und so weit weg von heute ist das ehrlich gesagt auch nicht. Für viele Menschen ist Jesus eine interessante Person der Geschichte. Vielleicht ein guter Lehrer, bei einigen sogar ein Vorbild. Aber ist er der Sohn Gottes? Ist er für dich derjenige, der deine Schuld vergibt, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Das ist etwas ganz anderes, als dass Jesus nur eine spannende Figur der Weltgeschichte ist. Der Mann am Kreuz ist das Zentrum. Er ist der Anker in der Zeit, an dem alles hängt. Wenn wir ihn aus dem Zentrum rausnehmen, was bleibt da noch? Tradition und schöne Worte. Und dieses Zentrum, dieser Anker, Jesus, der nimmt jetzt die Emmaus-Jünger an die Hand und führt sie einmal quer durch das Alte Testament und zeigt ihnen etwas, was viele von uns vielleicht erst über Jahre hinweg entdecken. Er zeigt nämlich, dass alles im Alten Testament ein einziger Fingerzeig auf Jesus ist. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn wir im Hauskreis, in der eigenen Bibel lese, wenn da im Alten Testament ich etwas entdecke, wo ich sehe, das weist mich auf Jesus hin, das weist mich auf den Messias hin, den Erlöser, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Und bei dieser Auslegung von Jesus, ich wäre gerne dabei gewesen und hätte mir das angehört. Auch für uns in Corona-Zeiten gilt, die Botschaft ist und bleibt die gleiche. Sie ist nicht davon abhängig, ob wir gesund sind, ob wir uns Sorgen machen über unseren Job, unsere Umgebung. Sie ist nicht davon abhängig, ob wir uns treffen können oder nicht. Was sich aber vielleicht ändert, sind die Wege, auf denen diese Botschaft zu den Menschen kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe diese Corona-Zeit als eine Zeit entdeckt, in der viele Menschen offen sind, über Gott nachzudenken. In der viele Menschen, die Rückmeldung habe ich bekommen, unsere Gottesdienste ansehen. Und ganz ehrlich, das kostet natürlich auch weniger Überwindung, dass ich etwas anklicke im Internet, als dass ich sonntags auch tatsächlich dahin gehe. Ich persönlich mag die Mutmachworte auch sehr gerne. So diese kleinen Impulse in der Wochenmitte, die uns aufrichten sollen, die uns stärken sollen, die uns helfen, den Blick wieder nach vorne zu bringen. Wenn ihr das letzte Mutwach-Video gesehen habt, das Susanne gesprochen habt, dann wisst ihr, dass wir aktuell Senfkörner suchen. Wir suchen kleine Senfkörner aus der Corona-Zeit, aus denen vielleicht jetzt schon, vielleicht auch erst später, Reich Gottes entsteht. Susanne hat eine Pinnwand angelegt, auf der wir diese Sachen sammeln können, um nicht später zurückzublicken und zu denken, dieses Virus hat etwas geschafft, was vorher in der Geschichte so keiner geschafft hat. Es hat uns als Gemeinde lahmgelegt. Wenn ihr jetzt auf die Pinnwand guckt, da stehen schon viele schöne Sachen. Da bedankt sich jemand für den Einkaufsdienst, da bedankt sich jemand für die Mutmachworte, die Bibelvorlesegruppe bei WhatsApp ist mit dabei, die berühmte Schnecke aus dem Kindergottesdienst, die tollen Lieder von Henning und Lea sind dabei, der Toaster aus dem Familiengottesdienst und, und. Schaut's euch an. In der Presse steht, dass vieles nach Corona anders sein wird als vorher. Reisen soll anders sein, Einkaufen soll anders sein, Schule soll anders sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so richtig interessieren tut es mich auch aktuell noch nicht. Ich weiß nämlich, dass der Anker bleibt. Hebräerbrief, 13. Kapitel, Vers 8. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Seine Botschaft hat gar nichts damit zu tun, wie wir sie uns vorstellen. Das lerne ich von den Emmaus-Jüngern. Die Umstände mögen beschwerlich sein, in denen wir aktuell unterwegs sind. Für die Botschaft sind sie aber letztlich völlig egal. Darum wächst Kirche auch und gerade unter schwierigen Bedingungen. Irgendwann in den nächsten Wochen wird es mit dem Gottesdienst wieder losgehen. Lass uns die Zeit bis dahin nutzen. Lass uns die Zeit bis dahin nutzen und uns fragen, wie wir die vielen Menschen da draußen erreichen, auch in der Gemeinde erreichen, die Angst haben, die verunsichert sind. Wie wir die Menschen erreichen, die noch nichts von Jesus wissen, die ihn noch nicht kennen oder vielleicht nur für eine interessante historische Figur halten. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Woran erkennen wir Jesus? Ich lese den Text zu Ende, Lukas 24, Verse 30 bis 35. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt. Die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern nimmt zum Schluss noch eine gute Wendung. Jesus legt ihnen die Bibel aus und irgendwann sind sie eben vor Emmaus. Es wird Abend, Jesus möchte weitergehen und sie bitten ihn, bleib doch hier, und er bleibt gerne. Sie essen zu Abend und Jesus, interessanterweise Jesus, nicht der Hausherr, wie es üblich gewesen wäre, nimmt das Brot und bricht es. Das ist der Moment, wo die Emmaus-Jünger denken, das habe ich schon mal gesehen. Sie waren nicht beim letzten Abendmahl dabei, da haben sie es nicht gesehen. Vielleicht waren sie bei der Speisung der 4 der 5000 dabei. Vielleicht haben sie mit Jesus ganz normale Abendessen im Kreise der Jünger erlebt. Jedenfalls fällt es ihnen jetzt wie Schuppen von den Augen. Jesus ist die ganze Zeit mit ihnen unterwegs gewesen. Im gleichen Augenblick verschwindet Jesus. Er ist einfach vor ihren Augen weg. Sie schauen sich an und sagen diesen schönen Satz, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schrift öffnete. Letzte Woche im Online-Kindergottesdienst habe ich für die mittlere Gruppe die Geschichte der Emmaus-Jünger vorbereitet. Und ich habe die Kinder zum Schluss gefragt, woran wir denn Jesus erkennen können, woran sie denn Jesus erkennen würden. Ich habe eine schöne Antwort, das ist eine ganze Reihe von Antworten von diesem Kind bekommen. Einen Teil möchte ich euch vorlesen. Ein Kind sagte, ich erkenne Jesus daran, dass er immer gut zu mir ist. Da habe ich gedacht, wow, das ist ein starkes Vertrauen in Jesus. Die Frage gilt auch für uns, woran erkennen wir Jesus heute? Woran erkennen wir seine Stimme und sein Handeln in all dem Trubel um uns herum? Die Emmaus-Jünger erkannten Jesus an der gewohnten Handlung, am Brechen des Brotes. Und sie erkannten ihn, im Nachhinein zumindest, daran, wie er mit ihnen die Schrift, heute würden wir sagen die Bibel, ausgelegt hat. Daran, dass ihr Herz brannte. Woran erkenne ich Jesus? Frag dich das selber. Woran erkenne ich Jesus? Ich glaube, ich erkenne Jesus umso besser, je näher ich mit ihm vertraut bin. Und das funktioniert am besten, wie Jesus es auch mit den Emmaus-Jüngern macht. Wenn wir in der Bibel lesen und uns in der Gemeinschaft darüber austauschen. Und wie schön, dass Corona uns davon nicht fernhalten kann. Mir waren drei Punkte wichtig aus der Emmaus-Jünger-Geschichte. Erstens, ich lerne von der Geschichte der Emmaus-Jünger, dass ich prüfen muss, wovon mein Herz voll ist und ob mir das den Blick auf Jesus versperrt. Zweitens, ich lerne von Jesus, dass seine Botschaft ohne Wenn und Aber in allen Zeiten und unter allen Umständen gilt. Und drittens, ich lerne, dass ich nach Jesu Reden und Handeln Ausschau halten muss. In der Bibel, um mich herum. Ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde, dass wir gemeinsam auch in diesen Zeiten unterwegs sein können. Amen.